Europa ist für Afrika zurzeit noch der wichtigste Handelspartner. Im Rahmen der Podiumsdiskussion mit dem Titel Fluchtursache Freihandel, die Folgen der EU-Handelsabkommen EPA für Afrika, veranstaltet vom Weltethos-Institut und der Bürgerinitiative Fair Handeln, wurde unter anderem über folgende Fragen diskutiert. Welche Formen von Freihandel sind wirklich zukunftsfähig und welche schaden? Ist der Freihandel gleichzeitig ein Fairhandel? Welche konkreten Auswirkungen hat er auf lokale Akteure? Dabei diskutierten der Ministerialdirektor Dr. Stefan Oswald vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, und Edith Lanfer von der Stiftung Saba Blue, eine Stiftung, die sich für Entwicklungsarbeit vor allem in Gambia und Ghana einsetzt. Moderiert wurde der Abend von Dr. Bernd Villhauer, dem Geschäftsführer des Weltethos-Instituts. Es folgen Ausschnitte aus dieser Diskussion. Zu Beginn geht Herr Oswald zunächst auf die Idee und die Lage der EPAs im Allgemeinen ein.
Mit den EPAs wurde das Ziel verfolgt, und ich glaube, ich kann auch schon mal vorweg schicken, nicht alle sind mit allen Dingen, die da festgelegt worden sind, glücklich. Aber selbst Kritiker sagen, es ist im Prinzip, weil es ja keine Freihandelsabkommen sind, sondern asymmetrische Handelsabkommen. Was haben wir im Augenblick an EPAs? Es ist mit allen Wirtschaftsräumen in Subsahara-Afrika sind EPAs verhandelt worden. In Betrieb sind sie aber nur im südlichen Afrika, weil dort alle Staaten inzwischen dazu gestimmt haben. In Ostafrika scheitert es im Augenblick daran, dass Tansania und Burundi nicht wollen. Beide laufen aber unter Anything But Arms, also die haben im Prinzip auch keinen sonderlichen Druck zu unterzeichnen. In Westafrika scheitert es an dem Riesen Nigeria, alle anderen wollen es. So ist im Augenblick die Lage. Wie gesagt, im südlichen Afrika werden die EPAs vorläufig angewendet. Das bisherige Ergebnis ist, dass es eine im Sinne der Partnerländer positive Wirtschaftsentwicklung gibt. Und Ghana hat sich selbst ausbedungen, zum Beispiel Fleischprodukt, Leitung und Bier und so weiter, auch Weizen, selbst Kunststoffprodukte von der Liberalisierung auszunehmen. Deswegen stellt sich für mich die Frage, warum tun sie es dann nicht? Weil das ist Teil des EPAs. Wir sehen die EPAs jetzt als BMZ, wie gesagt, nicht als ganz ideal an, weil es bestimmte Schräglagen in der Tat auch die von Kritikern berechtigt genannt wurden, gibt. Wir sehen aber durch die jetzt im vergangenen Jahr von der Afrikanischen Union beschlossene Continental Free Trade Area eine gute Chance, die Handelsbeziehungen Europas mit Afrika nochmal auf eine neue Grundlage zu stellen. Und die Evidenz ist zumindest mal im Augenblick, was die Erfahrungen des südlichen Afrika sind, dass die Handelsbilanz sich zugunsten der afrikanischen Länder verbessert hat. Und natürlich sind die EPAs das ist ein Handelsvertrag. Er ist nach unserer Sicht noch ein hinreichend entwicklungspolitisch abgefederter Handlungsvertrag, weil asymmetrisch, aber es ist natürlich keine entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Und an dem Beispiel Ghana habe ich ja nun auch versucht zu erläutern, dass es für mich wirklich nicht nachvollziehbar ist, dass Ghana extra nun die Blockade von Fleischimporten in das Interim-EPA reinverhandelt hat und dann trotzdem irgendwelche Hühner oben im Norden gefroren verkauft werden.
Mit den Geflügelimporten spricht Herr Oswald ein Thema an, das später auch nochmal von Frau Landwehr aufgegriffen werden wird, wenn es um die Probleme der Bauern durch stark subventionierte Importe aus Europa geht. Zunächst soll aber noch einmal auf das direkte Verhältnis zwischen den EPAs und Flucht eingegangen werden. Herr Oswald führt da zunächst aus, dass es mehrere wissenschaftliche Untersuchungen gäbe, die deutlich machen, dass es keinen Zusammenhang zwischen irregulärer Migration, also Flucht, und Handel gibt. Vielmehr sei es wie folgt.
Wenn Flucht im Vordergrund steht, sind es in der Regel halt, Sie sagten das ja auch schon, Menschenrechtsverletzungen, Krieg, andere Gewaltsituationen. Im Gegenteil, UNCTAD, die Welthandelskonferenz, geht sogar davon aus, dass Handel aus anderen Gründen durchaus Migration fördert, weil Handelsabkommen teilweise auch damit verbunden sind, dass es Freizügigkeitsregelungen gibt. Das ist jetzt bei den EPAs so nicht der Fall.
Frau Lanfe hingegen sieht dies entschieden anders. Aus eigener Erfahrung mit ihrem Projekt sieht sie Fluchtursachen vor allem auch in wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit.
Es gibt sicherlich Statistiken, die benennen, dass Krieg die größte Fluchtursache ist. Wir haben aber in unseren Projektregionen selber ziemlich brutal erfahren müssen, dass einfach Perspektivlosigkeit einfach zu Flucht geführt hat. Zu Beginn, als wir anfingen in unseren Gemeindegärten in Zentral-Gambia, wollte man noch nicht so recht glauben, dass der Verkauf von Gemüse wirklich dauerhaft zu Einkommen führt. Die ersten Verdienste haben viele Jugendliche genutzt, zum Teil auch unter Mithilfe ihrer Eltern, auch der Gärtnerinnen, und sind abgehauen. Sie konnten einfach nicht glauben, dass eine Perspektive darin liegt. Es hat uns wie eine Ohrfeige getroffen. Wir haben über jetzt lange Zeit einfach weitergemacht, aufgebaut, aufgezeigt, dass in der Landwirtschaft eine Perspektive liegen kann, und haben uns eben 2018 auch entschlossen, etwas für die Jugendlichen zu tun.
Wie bereits angesprochen, geht es in dem Konflikt um die EPAs auch viel um Importe von subventionierten, also landwirtschaftlichen Produkten aus der EU, mit deren Preis die Landwirte in Afrika schlichtweg nicht mehr konkurrieren können. Frau Lanfer macht dies an zwei Beispielen aus ihrer Arbeit deutlich.
Die Handelshemmnisse, die auch im Film beschrieben wurden, die haben wir also ebenso erfahren. Die Gärtnerinnen in unseren Gemeindegärten sind einfach auch immer wieder geohrfeigt worden, weil sie ihre mühsam hochgezogenen Gemüse, vor allen Dingen Zwiebeln, einfach nicht zu einem entsprechend guten Preis verkaufen konnten. Wir hatten Mikrokreditnehmer in Ostghana, die versucht haben, eine kleine Geflügelzucht aufzubauen, unterstützt. Sie mussten also allesamt aufgeben. Sie waren nicht in der Lage, die Geflügelzucht weiter zu betreiben. Das hatte dann halt auch zur Folge, dass sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Diese EU-Importe, jedenfalls was unsere Projekte angeht, sind in der Tat eine, Bedrohung will ich jetzt nicht sagen, aber eine Hürde, eine große Hürde, die es zu überwinden gilt, gerade wenn wir sie unterstützen wollen, eine Perspektive in ihren Heimatländern zu erarbeiten, bringen wir einfach mit unseren Importen ein Hemmnis, und eigentlich sollte es andersrum sein. Es wird auch so im Kasha-Plan mit Afrika gesagt. Wir wollen alles tun, um eben eine Perspektive in der Heimat zu eröffnen. Und da gehört meines Erachtens auch ein anderer Umgang mit In- und Exporten dazu. Wenn man in einer armen Familie lebt und einfach auf ein bestimmtes Einkommen hofft, um sich irgendetwas kaufen zu können oder die Kinder in die Schule zu schicken, und man erfährt eine solche Minderbewertung der eigenen Arbeit, dann ist das einfach brutal. Ob ein Sack Zwiebeln umgerechnet 5 Euro kostet oder ein Sack Zwiebeln umgerechnet 7,50 Euro kostet, macht für diese Menschen einfach einen lebenswichtigen Unterschied.
Anschließend stellt Frau Lanfer auch nochmal die zentrale Frage zu dem Thema Freihandel versus Entwicklungspolitik.
Ich würde ganz gerne nochmal provokativ auf die Fragestellung kommen, ob wir nicht handelspolitisch kaputt machen, was wir entwicklungspolitisch aufbauen wollen. Wir hatten das große Glück, dass Herr Bartholomäus Grill im vergangenen Jahr in unserem Projekt war. Nicht einfach nur, weil er ein herausragender Korrespondent ist, sondern auch einfach ein sehr bemerkenswerter Zeitgeist ist. Er hat das in seinem Artikel eben auch so kritisch formuliert. Und da ist ja was dran. Hätten wir nicht diese billigen Exporte in die armen Länder Afrikas, bräuchte sich doch auch eigentlich das Entwicklungsministerium nicht so anstrengen und ins Zeug legen, Perspektiven anzubieten.
Also ich halte ja auch sehr viel von dem Bartholomäus Grill, den ich auch kenne. Und ich glaube, es ist hier auch deutlich geworden, wie ich zu dieser Sache stehe. Natürlich halte ich wenig davon, wenn man nicht zu Marktbedingungen produziert und dann subventioniert exportiert. Das macht wirtschaftlich einfach keinen Sinn. Und letztendlich kostet es alles unser Geld. Und deswegen habe ich ja auch dafür plädiert, da eine weiche Landung zu finden, die jetzt diejenigen, die da im Augenblick von profitiert, weiterhin, sagen wir mal, ein ordentliches Auskommen sichert, aber eben die Negativeffekte, die wir jetzt nun an diesem Zwiebelbeispiel von Ihnen auch sehr gut exemplifiziert bekommen haben. Und da mache ich halt eben den Unterschied. Wenn Gambia sagt, die Zwiebeln kommen rein, ja, dann kommen die rein. Und dann müssen wir halt sehen, haben wir eine gewisse Verantwortung, dass es eben da nicht zu Marktverzerrungen kommt. Ja. Wie gesagt, bei dem Beispiel Ghana sehe ich es etwas anders, weil der Staat Ghana hat es explizit ausgenommen und ich frage mich, warum kommt es trotzdem rein? Und da haben wir wiederum die Situation, wenn dann irgendwas für irgendeinen drin ist, dann wird die Rechtslage eben halt nicht so implementiert, wie sie auf dem Papier steht.
Gut,
was im Übrigen auch bei uns gelegentlich vorkommen kann.
Genau, für die afrikanischen Staaten. Ich will die auch nicht davon ausnehmen.
Ja, ich wehre mich immer ein bisschen dagegen. Es ist immer gut, wenn man sich selber im Spiegel betrachtet. Das ist immer sehr hilfreich. Ne? Aber man darf in diesem Kontext natürlich auch die anderen nicht aus der Verantwortung lassen.
Als Abschluss der Veranstaltung gab Herr Villauer den Gästen noch die Möglichkeit, im Rahmen des kommenden Nikolaustages ihre Nikolauswünsche zu äußern. Ein passender Abschluss auch für diesen Beitrag.
Ein großer Wunsch wäre, nachdem wir jahrelang als Stiftung geackert haben und wirklich mühsam Klinken geputzt haben, dass wir vielleicht auch seitens der Bundesregierung anerkannt sind als eine Organisation, die sehr gut ist im Implementieren und dass wir vielleicht eine großzügige Förderung bekämen, was unsere Arbeit sehr erleichtert. Wir arbeiten alle pro bono, wir arbeiten 60 Stunden in der Woche, 7 Tage die Woche und stehen wirklich manchmal am Rand der Erschöpfung und das wäre zum Beispiel ein schönes Nikolausgeschenk.
Herr Oswald.
Lassen Sie mich erstmal mit einem Dank von Anfang an. Wir haben in dem Vorgespräch auch durchaus, hat sie schon von mir die Zusage mitgenommen, dass wir da sehr wohlwollend drauf blicken. Und das ist ja in einem ersten Schritt, wenn ich Sie nicht falsch verstanden habe, über die Förderung privater Träger durchaus auch schon auf dem Weg. Ich denke, da sind wir gut unterwegs. Sie werden verstehen, ich kann es nicht im Augenblick zusagen, ne? aber Sie haben mich auf jeden Fall schon mal davon überzeugt, dass das Anliegen bei Ihnen in den richtigen Händen ist. Gut, die eigentliche Frage, die Nikolausfrage. Also ich würde mir wünschen, dass die europäischen und die afrikanischen Partner ernsthaft und zwar auch gemeinsam an der Umsetzung der Agenda 2063 arbeiten. damit sind auch die ganzen Themen, die Sie eben mit fürchterlicher Regierungsführung und korrupten Regimen und so weiter und so fort explizit auch gemeint. Aber halt natürlich auch die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Ich würde mir schon wünschen, dass wir in der Lage wären, eben halt diese Auswüchse, über die heute auch gesprochen worden ist, abzuschaffen oder zumindest mal einzudämmen.